Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert von Payment & Banking und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche setzen sich quasi selbst. Die Commerzbank, neue ambitionierte Ziele bis 2030 und ein paar knackige Antworten auf die Kritik der UniCredit. Zumal es auch ein paar sehr spannende Details etwa zum Thema KI, Investitionen und KI-Ersparnisse durch die Commerzbank gegeben hat. Wir sprechen auch über die neuesten Zahlen des EHI Retail Instituts, über Bezahlmethoden am Point of Sale. Und es gibt einen massiven Schub auch bei Mobile Payments. Jochen gibt uns nochmal seine Einschätzung zur Lage beim digitalen Euro wieder, weil sich doch langsam herauskristallisiert, kommen wird er auf jeden Fall. Jetzt gilt es, Schaden zu begrenzen, was die Investitionen angeht. Und wir blicken noch mal ein klein wenig auf die Volksbank Bravo. Da gab es ja auch einige News diese Woche. Möglicherweise muss man Sicherungsmittel beantragen. Vorstandschef wurde abberufen. Und den Baufi-Markt schauen wir uns auch mal an mit den sehr überraschend starken Märzzahlen und was daraus zu lernen ist. Viel Spaß! Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Wir haben uns 3 Wochen nicht mehr gesprochen, sehr ereignisreich, aber das Ereignis schlechthin diese Woche war, würde ich sagen, Commerzbank. Quartalszahlen, neue Finanzziele bis 2030, Replik auf die UniCredit. Ich frage immer ganz gerne, weil ich mich ja schon 2-3 Stunden damit beschäftigt habe. Was hast du mitgenommen aus der Präsentation? Was hast du aufgeschnappt? Was ist hängen geblieben?
Ich habe nur die Überschriften gelesen. Die Quartalszahlen sind gut. Und es sollen 3.000 Stellen gestrichen werden. Ich habe im Kopf gehabt, du hast mich vorhin im Vorgespräch schon verbessert, 3.000 Menschen, aber 3.000 Stellen sollen gestrichen
werden. Sehr interessant. Die Stellenstreichungen sind ja dann meistens ein relativ zentrales Thema. Das waren sie ja auch schon, als die UniCredit ihre Pläne präsentiert hat für die Commerzbank. Also ich muss sagen, passiert mir selten, aber als ich die Präsentation um 7.05 Uhr aufgemacht habe, da war ich schon einigermaßen platt, weil, dass sie die Finanzziele anheben werden, hatten sie ja schon geäußert. Aber dass man sagt, wir wollen 21% Eigenkapitalrendite erwirtschaften, bis 2030 zwar lange hin, aber das ist, ich hoffe, wir neigen hier nicht zur Übertreibung, ein veritabler Hammer. Ich habe nochmal nachgeschaut, nur eine einzige Bank hat ambitioniertere Ziele diesbezüglich. Das ist, man ahnt es, Jochen?
Die Hypovereinsbank?
Die UniCredit, ja. Die okay. Hypovereinsbank tatsächlich muss auch mehr liefern. Also hast du sogar recht gehabt, die hatte ich gar nicht im Kopf. Aber die UniCredit und alle anderen europäischen Banken weniger. Die Deutsche Bank segelt, wenn auch etwas kurzfristiger, mit einem 13%-Ziel. Und jetzt lassen wir mal die Details weg, wie sie da hinkommen will. Das zerfleddern wir mal nicht analytisch. Bisschen weniger Kosten, bisschen mehr Erträge, Zinsüberschuss läuft gut, ein bisschen Optimierung, das spielt alles keine Rolle. Ich erinnere jetzt einfach nochmal daran und den Hinweis, einen sehr guten Hinweis gab mir heute Morgen bei der Besprechung der Zahlen der Kollege Bernd Neubacher. 2019 hat der damalige Commerzbankchef Martin Zielke das Mittelfristziel 4% Eigenkapitalrendite ausgegeben. Und hat das geflaggt mit, naja, wir setzen uns halt realistische Ziele, ja. Und die Kernkapitalquote sollte niedriger sein, als sie heute ist, nämlich 12-13%, was das eigentlich sogar noch ein bisschen leichter gemacht hätte. So, also was da in den letzten 7 Jahren passiert ist, da kam natürlich auch die Zinswende als Unterstützung hinzu. Das ist schon einigermaßen der Wahnsinn. Und jetzt kann man natürlich auch vielleicht mal etwas zynisch fragen, was haben die eigentlich in den 2010er Jahren gemacht, dass sie 2019 landeten bei dem Ergebnis, dass das Renditeziel im Anbetracht der Umstände und überhaupt, gut, nochmal Niedrigzinsen, 4% damals bis 2023 war. Und worüber wir jetzt reden, ja, und die komplette Lage Deutschlands, die Rahmenbedingungen, die sind heute ja auch mit Sicherheit nicht einfacher, als sie 2019 war. Also bist du ähnlich umgehauen, wie ich es bin, oder neige ich hier zur Übertreibung? Sei ehrlich.
Nein, du hast total recht. Und ich würde sogar es noch mehr zuspitzen. Ich würde sagen, ein aktivistischer Investor, und das ist ja im Moment die UniCredit, ist ja noch kein offizieller Übernehmer, sondern agiert eigentlich eher wie so ein aktivistischer Investor. hat nicht nur der Commerzbank offensichtlich sehr gut getan, sondern wenn wir andere Banken anschauen, wo Private Equity da in dem Fall reingegangen ist, die BAWAG in Österreich, die Areal Bank, das hat denen auch die HSH Nordbank, hat denen auch sehr gut getan. Ja. Also muss man konstatieren, das sind offensichtlich in den Bilanzen und vielleicht dann auch in den Ablauforganisationen noch genügend Möglichkeiten der Organisation zu optimieren. Und die Commerzbank beweist das in unter Druck und natürlich als Getriebene im Moment sehr eindrucksvoll. Also insofern, ich muss mir auch immer die Augen reiben und sagen, wie ist es eigentlich alles möglich? Aber offensichtlich ist es möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass man kann natürlich auch sagen, ich nehme jetzt hohe Ziele und die Jahre, die da hingehen, dann interessiert sich keiner mehr für die Ziele. Und dann bin ich vielleicht auch als Vorstand gar nicht mehr da. Aber sie hat ja jetzt auch schon in den letzten Jahren sehr gut, also in den letzten 2-3 Jahren sehr gut geliefert, seitdem der Schatten der UniCredit über der Commerzbank ist. Das zeigt, wenn der Druck da ist, kann so eine Organisation sich bewegen. Und das ist eigentlich auch ein Signal dann auch hinsichtlich der anderen Banken. Und wenn die Commerzbank diese Zahlen mit oder ohne UniCredit dann tatsächlich mal schaffen sollte, dann bedeutet das nichts anderes als auch massiven Druck und Handlungsdruck auf die anderen Banken, die dann vielleicht nicht so gut dastehen.
Ja. Also das Geschäftsmodell ist natürlich nicht ganz zu vergleichen. Wenn ich aber hier meine Äuglein ein paar Grad nach rechts richte und aus dem Fenster blicke, dann sehe ich die deutschen Banktürme und da die obersten Stockwerke relativ nah vor mir. Und ich glaube, in der nächsten Aufsichtsratssitzung muss man sich da doch vermutlich mal drüber unterhalten, wie kann das eigentlich sein, dass unser Ambitionsniveau 13% Eigenkapitalrendite sind und die Commerzbank, ja, die ja verspottet worden ist als Deutschlands größte Sparkasse, jahrelang, auch von uns, ja, jetzt plötzlich sagt, also 21% Eigenkapitalrendite sind machbar. Und wenn das gelingt, was die sich vornehmen, dann werden wir da Kapitalrückflüsse 2030 immer noch von ungefähr 14-15% von dem aktuellen Börsenwert haben. Also dann ist, wenn das klappt, kann natürlich viel passieren, dann ist die Aktie auch tatsächlich einigermaßen unterbewertet, selbst auf dem aktuellen Niveau. So, und rund um die Banken, die OLB hat sich schon dramatisch verbessert. Die Hypovereinsbank performt wirklich extrem gut. Bei der Commerzbank haben wir jetzt hier diese Themen. Was da im kompletten Bankensektor passiert ist, unterstützt natürlich vor der Zinswende, einigermaßen krass, ja.
Und ich erinnere immer noch an die alten Handelsblatt-Bankengipfel-Events, wo dieses Lamento war, der böse deutsche Markt, wir müssen die Preise erhöhen, weil wir sind nicht profitabel im Vergleich zum französischen Markt, im Vergleich zum britischen Markt. Scheint wohl jetzt funktioniert zu haben.
Ich würde gerne aus dem Zahlenwerk noch 3 Details rausziehen. Das erste war ja sehr skeptisch, ob die Commerzbank es wirklich schaffen würde, den Provisionsüberschuss nachdrücklich zu steigern. Weil das ist ja etwas, was man auch selbst auf die Kette kriegen kann, im Vertrieb, im Kundengespräch und dem ganzen Drum und Dran. Da war ich auch ein bisschen skeptisch, ob sie die angepeilten 7% Wachstum pro Jahr schaffen. Und jetzt sind es plötzlich 9% geworden. Ja, also es funktioniert ganz, ganz augenscheinlich, was man sich da vorgenommen hat. Das Zweite ist, es wurden erstmals Details zur KI-Agenda genannt. Das war ja auch schon oft hier Thema. Kann man das überhaupt konkretisieren bei Banken? Was bedeutet es? Die Commerzbank hat es mal gemacht, als eigenständigen strategischen Pfeiler jetzt definiert und hat gesagt, naja, kostet 600 Millionen Euro, was wir bei KI machen, aber nennt einen Wertbeitrag von 500 Millionen per annum aus ihrem KI-Kram bis 2030, davon 70% Kosten, 20% Umsatz, 10% Risiko. Das ist dann schon mal eine ganz interessante Geschichte, so skalierte Prozessautomatisierung, sehr konkret, was man da hat. Man weiß zwar nicht, ob da auch vielleicht was umdefiniert worden ist, aber da haben wir jetzt plötzlich auch mal einen KI-Pflock in sehr konkreten Zahlen drin, ja.
Und das nehme ich der sogar ab, der Commerzbank, dass man da so sehr viele Prozesse automatisieren kann. Ich habe ja auch durch mein Trading-Bot, über den wir das letzte Mal schon gesprochen haben, auch viel tiefer jetzt in das ganze KI-Thema reingeschaut und programmiert mit dem. Das ist fast jeden Tag ein neues Erweckungserlebnis, wo man sich tatsächlich fragt, wie konnte man eigentlich vorher anders arbeiten? Und mit den Prozessen, die ja teilweise immer noch sehr viel manuell sind, teilweise auch hier manuelle Überweisungsträger, die abgearbeitet werden müssen. Da gab es ja schon immer Automatisierung oder Teilautomatisierung, aber durch die AI ist natürlich noch viel, viel mehr drin, dass die Prozesse noch schlanker und noch automatisierter zu machen.
Ja, letzter Punkt. Jetzt fangen wir nicht wieder an, was glauben wir jetzt, wie es weitergeht und was das letztendlich heißt. Ich fand einfach nur bemerkenswert, dass die letzten zwei Folien von CEO Bettina Orlopp zum einen die Folie waren, die nahelegen, dass die Kursziele und der faire Wert der Commerzbank-Aktie doch weit über den rechnerisch gebotenen 31, je nachdem wie du es rechnest, 31 Euro der UniCredit die Aktie liegen, sondern irgendwo im Bereich 39 bis 50 Euro, je nachdem, ob du Analystenkursziele heranziehst oder Fundamentalanalysen. Und auf der letzten Folie war dann weiter Open for Talks mit der UniCredit. Das klingt natürlich schon so wie nicht so legt euch gehackt, ja, das Thema ist erledigt, sondern kommt doch mal mit was um die Ecke, vielleicht mit einem höheren Gebot oder mit sonst was. Und dann könnten wir mal schauen. Und ich weiß nicht, wie lange man dieses Spiel noch treiben kann, aber die Commerzbank bricht es noch nicht ab. Und ja, das scheint mir jetzt auch seitens der Commerzbank weiter eine Aufforderung sein, mit besseren Ideen anderer Kommunikation und natürlich auch einem höheren Gebot um die Ecke zu kommen.
Ja, und wenn man die Zahlen anschaut, setzt die Commerzbank die UniCredit natürlich da unter massiven Zugzwang, weil zumindest an den Zahlen gibt es jetzt wenig herumzumeckern.
Nee, absolut. Es wird natürlich jetzt kritisch begleitet werden von der UniCredit mit der Umsetzung und sehr viel von dem, was heute verkündet worden ist, sozusagen on top von dem, was man 2028 macht und soll dann erst 2029/30 greifen. Und wir alle wissen, das ist ein irrsinnig langer Zeitraum, in der bei Banken ganz viel Externes passieren kann. Aber das las ich jetzt für mich auch nicht alles, als ob man jetzt auf irgendwelchen optimistischen Zins- oder Konjunkturannahmen arbeitet, sondern einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Commerzbank arbeitet. Und dann warten wir mal ab und widmen uns den nächsten großen Themen dieser Woche, wo du, glaube ich, mehr zu beitragen kannst, als ich das kann. Es gab ja die, wie immer, mit sehr großer Spannung erwarteten Zahlen des EHI Retail Instituts, das sich ja immer genau anschaut, wie zahlen die Leute an der Kasse und online. Und das in einer so hohen Fallzahl und Beobachtung in Milliardenhöhe, dass die Zahlen richtig aussagekräftig sind. Und da hat es ja wieder in der Bezahlart einige Verschiebungen gegeben, Jochen.
Ja, und das ist, der Vorteil ist, diese Statistik, die ist ja seit Jahren da und man kann seit Jahren die jetzt auf der gleichen Erhebungsbasis zurückverfolgen, auch die Trends zurückverfolgen. Das ist insofern immer ein guter Indikator, wie ist die Verteilung von Zahlmethoden. Und sie brechen das runter auf POS und E-Commerce, also stationär und, und online. Und es war eigentlich wenig Überraschendes zu entdecken. Die Bargeld geht konstant mit 1,5% Jahr für Jahr zurück. Also manchmal ist ein bisschen mehr, aber dies Jahr wieder mit 1,5%. Die Girocard stottert weiter. Auch das ist nichts Neues. Stagniert und verliert insofern im Gesamtmix an Marktanteilen. Sind trotzdem weiterhin die wichtigste Zahlmethode mit 40,5%. Und das einzig Überraschende, aber dann doch nicht überraschend, weil das hat man letztes Jahr auch schon sehen können, war der Marktanteilssprung der internationalen Debitkarten jetzt auf 9,4%. Die waren letztes Jahr noch deutlich darunter und deutlich unter dem Kreditkartenanteil von 8,2%. Und jetzt sind sie nicht nur auf das gleiche Niveau wie Kreditkarte gesprungen, sondern eben halt auch noch mehr. Also da ist ein wahnsinniges Momentum drin, getrieben natürlich von Direktbanken und Neobanken, die ausschließlich diese internationalen Debitkarten ausgeben, aber auch natürlich getrieben von ausländischen Kunden, die nach Deutschland kommen und so Services wie beispielsweise PayPal mit der Ratenfinanzierung, die da auch präsentiert haben, die natürlich auch über so eine Debitkarte an den POS gehen und darüber beim Handel eine normale Transaktion generieren, aber hinten dran dem Kunden dann das per Ratenfinanzierung ermöglichen.
Ich fand den massiven Sprung von Mobile Payments, also dem Anteil an unbaren Zahlungen im letzten Jahr auch krass. Wir waren bei knapp 13% und sind jetzt bei über 19%. Also das ist ja schon ein ganz enormer Zuwachs. Deckt sich natürlich auch eins zu eins mit dem, was man so im Alltag beobachtet. Aber das zeigt, glaube ich, einmal mehr, dass auch die Nachzügelei, die es beispielsweise im Geno-Sektor für Mobile Payments gegeben hat, vollkommen richtig war, weil man einfach in dem Bereich lieferfähig sein muss, weil es zu einer unverhandelbaren Commodity bei den Kunden geworden ist. Und die Wachstumsraten werden, glaube ich, von Mobile Payments, ich glaube, die werden in dem gleichen Maße auch weitergehen. 13-19%, das wird ja weiter nach oben schießen.
Ja, wobei ich eigentlich fast noch eine andere Zahl spannender fand, nämlich dass nur noch 14% der Transaktionen kontaktbehaftet sind, also wo man irgendwie die Karte dann in das Terminal reinschiebt. Wenn man einfach mal 5 Jahre ein bisschen zurückgeht, waren das ganz andere Zahlen. Da hat es natürlich auch eine riesige Verschiebung des Zahlverhandens durch die Konsumenten gegeben im Kontext von Covid. Mhm. Und das ist so dramatisch zurückgegangen ist, auf nur noch 14%. Das ist natürlich fast die größere Story. Ob das dann jetzt eine Karte ist, die ich dran halte, oder ob ich das Mobiltelefon dran halte, ist natürlich ein anderes. Aber dass die Kunden ihr Zahlverhalten so massiv geändert haben hinsichtlich kontaktlos, das war auch dann mir nochmal, wenn man nur ein paar Jahre zurückgeht, dann doch sehr überraschend.
Aber es ist typische Habitualisierung, oder? Wenn du es 4-5 Mal gemacht hast und es funktioniert und es geht schnell, dann machst du es natürlich nochmal, dann kehrst du zum Stecken nicht mehr zurück, außer du wirst dazu gezwungen, wie das ja manchmal ist. Ne?
Genau, aus Security-Gründen etc., genau. Es zeigt einfach, wenn ein Zahlverfahren einfacher und bequemer und schneller geht, dann werden es die Kunden auf jeden Fall auch nutzen.
Mhm. Ja, lass uns mal im Payment-Bereich bleiben. Da gibt's jetzt eigentlich gar keine Nachricht, die ich im Sinn habe, aber du hast ja immer gesagt, der digitale Euro wird kommen. Wir haben schon eine Weile nicht mehr drüber geredet. Ich glaube aber in den letzten 1-2 Wochen, wenn ich Gespräche dazu geführt habe, im Hintergrund doch vernommen zu haben, also dass der digitale Euro kommen wird, auch als Retail-digitaler Euro, ich finde keinen mehr, der es anzweifelt. Nicht mal mehr aus dem Bankensektor, die Leute, die eigentlich streng dagegen sind und es nicht zahlen wollen. Ist, glaube ich, nur noch eine Abwehrschlacht, dass es bitte nicht zu teuer und zu aufwendig werden soll. Aber dass er kommt, ich kenne keinen mehr, der Zweifel hat. Siehst du ähnlich?
Ich sehe das ähnlich. Das war übrigens auch bei dem Payment-Kongress vom IHI eine interessante Diskussion. Da hat die Bundesbank vorgestellt und hat natürlich wie üblich massiv Gegenwind bekommen. Aber die Frage ist natürlich, von wem der Gegenwind kam. Mhm. Und wenn man sich dann zwischen den Zeilen mit den Menschen unterhalten hat, kam der Gegenwind nicht vom Handel. Die finden es ganz gut, weil günstige und Massenzahlungsmethode, anders als Vero, die eben noch brauchen. Digitaler Euro, wenn er dann kommt, ist er paneuropäisch da. Und der Pushback kam von den Acquirern, weil natürlich die Acquirer auch was zu verlieren haben, nämlich Kartenanteil. Die PSPs dagegen waren total entspannt, weil die sagten, naja, ob das eine Transaktion A, B oder C ist, es muss immer über dieses Thema eines PSPs laufen. Und also von daher sieht man den individuellen Bias. Bin ich eventuell betroffen von der Kannibalisierung des digitalen Euro, dann gehe ich natürlich auf die Hinterbeine oder eben nicht, dann schaue ich mir das amüsiert an und bin vielleicht sogar insgeheim happy, dass es da noch eine Marktanteilsverschiebung geben könnte. Mhm. Und aber die Diskussion, die man auch mit den Gegnern führt, waren eher so, dass man im Grunde auf verlorenem Posten steht und auch schon fast davon ausgeht, dass der digitale Euro kommt. Da war auch die Präsentation der Federführerin im Moment des BVRs bei dem EHI so, dass man fast positiv über den digitalen Euro gesprochen hat, wo ich sagte, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber auch da scheint man sich mittlerweile fast damit abgefunden zu haben, dass es kommt schwenkt jetzt um in die, das hatten wir auch mal hier im früheren Podcast gesagt, in die umsetzungsgetriebene Diskussion, wo es dann nicht mehr darum geht, wir müssen es irgendwie bekämpfen oder wir müssen irgendwie hier noch Lobbying ein bisschen was machen, sondern wie machen wir es denn am besten jetzt in unsere Systeme rein?
Wie verhindern wir Schlimmeres, Teureres?
Genau. Aber lass uns vielleicht mal von Payment wieder ins Banking zurückgehen. Wir haben jetzt über die tollen Zahlen der Commerzbank gesprochen. Wir haben ja den anderen Fall auch die Woche gesehen mit der Volksbank Bravo. Da habt ihr ja auch gut recherchiert. Und kannst du noch ein paar Insights geben zu dem, was da passiert?
Ein paar Insights. Also was ich sagen kann, in der Volksbank Bravo stecken hier von uns seitens Finanzszene wirklich ganz, 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 ganz viele Stunden Arbeit drin. In die Analysen, die wir dazu veröffentlicht haben, die erste übrigens schon im Jahr 2021 und dann nochmal eine richtig große im Herbst letzten Jahres, in dem wir eigentlich mehr oder minder gesagt haben, das ist wirklich eine ganz enorm heiße Kiste. Ich glaube, da wollen wir uns auch mal nicht so in Details verlieren. Wir waren natürlich auch, Bas, erstaunt. Die Nachricht der Woche ist, der Vorstandschef ist kurzfristig abberufen worden, der das seit extrem langer Zeit macht und der Kopf nach draußen ist. Und es wurde schon angedeutet, naja, vielleicht müssen wir tatsächlich sich besser mal Sicherungsmittel beantragen, die den Umbau dieser Bank oder den Rückbau von den riesigen Immobilienengagements flankieren. Ich finde es, oder anders formuliert, die Frage, die uns häufig hier bei Finanzszene gestellt wird, ich weiß, das klingt immer so, die Frage, die mir häufig gestellt wird, in Wirklichkeit fragt keiner, man will aber drüber labern, aber tatsächlich ist häufig eine Frage, wie kommt ihr eigentlich immer auf eure Geschichten? Sind das heiße Tipps oder wie läuft das? Bei der Volksbank Bravo fand ich ganz interessant, dass wir eigentlich selbst drauf gestoßen sind, dass 2021 uns dann aufgefallen ist oder 2020 schon, dass die Bilanzsumme dieser Bank extrem schnell wächst und dass sie extrem viel expandiert im Non-Banking-Geschäft, nämlich bei Immobilienprojektfinanzierung beteiligen, die kauft auf und Ferienimmobilien auf Mallorca und überhaupt so. Und dann haben wir uns das mal näher angeschaut und man hat ja häufig so einen journalistischen Kompass. Ist das interessant? Könnte das eine Geschichte sein? Und da kamen bei der Volksbank Bravo schon damals relativ flott einige Red Flags zusammen, die dafür gesorgt haben, dass wir gesagt haben, das müssen wir uns wirklich mal näher anschauen, auch schon mal reporten, was da los ist. Ich schaue immer ganz gerne mal, wie tritt der Vorstandschef in Interviews auf? Das ist schon mal eine Geschichte, wo ein extremes Selbstbewusstsein, was das eigene Geschäftsmodell angeht, zu lesen war. Und auch Sätze wie, mit Geld kann man kein Geld mehr verdienen. Also so nach dem Motto, altes Bankgeschäft, Baufi, Kredite, Geldanlage, Versicherung. Nee, da muss man jetzt ganz was Neues machen. Mutmaßlich in der Annahme, dass die Niedrigzinsphase ewig anhalten wird. So, und das andere war dann, versteht man eigentlich, was die da machen? Wenn man den Geschäftsbericht liest, den Lagerbericht, wenn man da auf über 100 Beteiligungen und Töchter stößt, ist überhaupt ersichtlich, wo das Geld tatsächlich verdient wird? Ist das plausibel? Sind die Zahlungsströme klar? War für uns von außen sehr schwer zu überblicken. Dann kamen noch so Sachen hinzu wie ja, Statements, die so eher an Dubai als an Braunschweig oder Wolfsburg erinnern. Wir haben immer schon was Besonderes gemacht. Den höchsten Turm, den größten Supermarkt, lauter solche Sachen, wo man denkt, wow, klingt jetzt nicht so richtig demütig. Bankgeschäft heißt ja auch oft, demütig zu sein für Dinge, die sich mal ändern können. Und ja, da kam einfach eine ganze Menge zusammen. Und was dann einfach schwierig wurde, wenn man so ganz extrem stark kreditfinanziert auf Projektgeschäft, Immobilien, Beteiligung etc. setzt und dann habe ich die Zinswende, wie es ab 22 dann war, da wird es natürlich irgendwo schwierig. Und wie das jetzt ausgeht, keine Ahnung, aber ich glaube, die Abberufung des Vorstandschefs kurzfristig und die Hand hoch, wir müssen möglicherweise Sicherungsmittel vorsorglich beantragen, deutet ja darauf hin, dass mehr dahinter stecken könnte und die Bank in größeren Problemen ist, den Abbau zu bewältigen von ihren Beteiligungen. Der Vorstandschef soll, heißt es bis zum Schluss, hartnäckig geblieben sein und sein Modell verteidigt haben. Das wollte man wohl nicht mehr mitgehen. Ich gebe aber zu bedenken, die Problemfälle, über die wir im Genosektor bis jetzt berichtet haben, die man kennt, Dortmund Nordwest, Bad Salzungen, Schmalkalden, Düsseldorf Neuss, da ist ja einiges. Das waren sehr viel kleinere Institute. Bei der Volksbank Bravo reden wir über ein ziemliches Geflecht und über 6,4 Milliarden Euro Bilanzsumme. Also das ist schon ein Brummer, wo man vermuten kann, wenn es da Probleme geben sollte, wenn es die tatsächlich gibt in diesen Bilanzen und in den Beteiligungen, den Immobilienprojekten, dann werden wir es da ganz schnell mit anderen Beträgen zu tun haben, als das in den bisherigen Rettungen der Fall war.
Wenn wir mal jetzt von dem Beispiel weggehen, ein bisschen abstrahieren, haben wir eigentlich ja da ein Muster. Und das jetzt nicht nur jetzt im genossenschaftlichen Bereich, sondern auch wenn man ein bisschen länger zurückgeht, ich denke da an Sal Oppenheim, dass wir ein Geschäftsmodell einer kleineren Bank haben, was so sich nicht mehr trägt. Damals auch im Private Banking war es schon schwierig. Und dann findet der Vorstand irgendeine andere Nische, die vermeintlich gut ist und vielleicht in der Nische auch in Ordnung, aber skaliert es dann hoch und dann fallen alle Kontrollinstanzen weg und dann hat man auch sehr schillernde Personen immer wieder, also auch da, das ist auch so ein Muster, die ein sehr großes Selbstbewusstsein haben und dann passiert irgendwann ein großer Knall. Und das ist eigentlich der rote Faden, der sich durch die ganzen Skandale und Skandälchen da durchzieht.
Ja, Es war natürlich auch eine schwierige Lage für Banken, wenn wir uns zurückerinnern, 2014, ja. 2015 bis dann 2018, 2019. Wie geht man mit den Niedrigzinsen um? Wie passt man sein Geschäftsmodell an? Das war natürlich auch eingangs Thema ursächlich dafür, dass die Commerzbank gesagt hat, nee, sorry, mehr als 4% Eigenkapitalrendite geht nicht. Da musste man natürlich, da muss man Entscheidungen treffen. Bleiben wir unserem Modell treu? Wird sich das irgendwann mal ändern? Diversifizieren wir uns ein bisschen in Non-Banking oder neue Geschichten rein? Oder aber macht man es, wie es hier der Fall war und wie es auch mit einigen anderen Problembanken der Fall war, man geht halt volle Pulle ja. in Alternativen rein und erklärt im Grunde genommen das, was man früher mal so als Brot- und Butter-Banking-Geschäft hat, so ein bisschen als das Banking von vorgestern. Bringt ja nichts mehr, weiß doch jeder, guckt euch das mal an. Wir kriegen von Kunden Einlagen, mit denen wir nichts mehr anfangen können und die wir auch nicht zur EZB tragen können. Also müssen wir was anderes damit veranstalten. Und ja, das ging ja auch lange Jahre gut, aber es ist natürlich kein Modell, was dann mit einem virulenten Zinsanstieg von 200-300 Basispunkten innerhalb von 2 Jahren wieder zurande kam.
Ja, ja, und andere Institute, auch jetzt im genossenschaftlichen Sparkassenbereich, die sind da nicht so extrem unterwegs mhm. in diesen komplett alternativen Märkten, sondern die haben sich dann in Fusionen gerettet und die Kostenbasis angepasst und gesagt, na gut, wenn wir nicht mehr so sehr viel verdienen, dann müssen wir eben auch von der Kostenbasis runtergehen. Und dann ist natürlich dann Größe der bessere Faktor und dann die Synergieeffekten auf der Kostenseite.
Ja, wir sind natürlich bei der Volksbank Bravo auch noch in einem Gebiet in Braunschweig-Wolfsburg unterwegs, das lange Jahre von dem Geld des Volkswagen-Konzerns, der Gewinne und den ganzen Sicker-Effekten geküsst war, sowohl bei Gewerbeimmobilien als auch Wohnimmobilien und überhaupt. Und jetzt wissen wir natürlich auch alle, was im Volkswagen-Konzern los ist und los sein wird in den nächsten Jahren, was Kosten und Investitionen und mutmaßlich auch Arbeitsplätze und nochmal wieder den ganzen Rattenschwanz hinten dran ist. Und ist natürlich auch ein Geschäftsgebiet, in dem es dann für eine Bank mit so einer starken Marktstellung und so einer Größe und so vielen Projekten, also das eine oder andere Einkaufszentrum da in den Innenstädten, wird durchaus schwierig und kann ich mir vorstellen, ist Komplexes aufzuräumen und dann haben wir immer wieder den Effekt, lohnt sich das Objekt, geht das sich irgendwann nochmal aus in 3-4 Jahren oder muss ich jetzt ein Ende mit Schrecken machen und ich verkaufe es lieber und dass es darüber Streit gibt, so nach dem Motto, nee, das können wir doch nicht jetzt zurückbauen, wo wir in der Krise sind, wir können das doch nicht jetzt verkaufen, da müssen wir nochmal auf eine Werterholung hoffen. Das ist so, das sind die typischen Themen, die sich gerade im Gewerbeimmobilienbereich ja für ganz viele Banken gestellt haben und wo man schauen muss, geht die Volksbank Bravo jetzt ihren Rückbau an? Nimmt sie vielleicht den anderen Verlust dann auch hin, um das Ganze konservativer aufzustellen oder nicht, werden wir kritisch begleiten.
Ja, ja. Du hast ja sehr viel über Immobilienfinanzierung gesprochen, über Mallorca bis hin zu den Supermärkten in der Braunschweiger
Gegend. Ja, echt totale Red Flag. Also eine Genobank, die Ferienimmobilien in Mallorca-Deals veranstaltet über Tochtergesellschaften. Sorry, ey, also wenn das keine Red Flag ist, ich weiß es nicht, Jochen, oder? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Aber
ihr hattet doch, damals irgendwie so ein Video gezeigt von so einem Luxusimmobilienmakler aus Mallorca oder verlinkt. War das auch über die Volksbank Braunschweig?
Habe ich nicht mehr genau im Kopf. Okay, okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst kriegen wir eine Unterlassungserklärung. Also aufgepasst. Ich habe dich aber unterbrochen, Jochen, sorry. Du wolltest über Immobilien.
Genau, ich wollte über Immobilien sprechen. Es gibt doch neue Baufi-Zahlen, dass vielleicht auch die Schwierigkeiten beim Baufi-Finanzierung sich so ein bisschen auflösen.
Die haben uns auch umgehauen, weil dieser Markt für das Neugeschäft in der Baufinanzierung hatte sich ja erholt auf so ein Niveau von irgendwo zwischen 18 und 20 Milliarden Euro, nachdem es in den Boomzeiten immer so 24, 25 bis in der Spitze über 30 waren bis 2022. So, und das bröckelte so wieder so ein bisschen vor sich hin und jetzt gab es dann plötzlich einen Sprung im März auf über 24 Milliarden und das ist dann ein 4-Jahres-Hoch gewesen, dramatischer Zuwachs zum letzten Jahr. Und da muss man, glaube ich, unserer Meinung nach etwas vorsichtig sein. Also wir hörten, dass es sehr viele Torschlusspaniktransaktionen noch gab, als da im Februar der Krieg im Iran ausgebrochen ist. Und dann gab es ja auch einen kleinen Zinsschub. Ob das jetzt schon so richtig für diese Bundesbankstatistik, die stark nachläuft, das dauert einige Wochen, bis die Transaktionen da durchgehen, entscheidend war. Oder ob das vielleicht sozusagen eine Erholung war, die hätte bleiben können, wäre nicht dann der Krieg und der Zinsschub dazwischen gekommen. Bin ich nicht ganz sicher. Was ich allerdings glaube, das pendelt sich jetzt nicht auf diesem hohen Niveau von 24 Milliarden Euro ein, sondern das war schon ein One-Off-Effekt. Wir haben natürlich in diesem Neugeschäft stark stützend jetzt die ganzen auslaufenden 10-Jahres-Finanzierungen, die in der Niedrigzinsphase ab 2016, 2017, 2018 aufgenommen worden sind, als das richtig Fahrt aufgenommen hat. Die laufen ja auch da rein in diese Statistik. Aber ich glaube, in der Gesamtschau ist das doch so eine ganz kurze Blüte jetzt mal in den Transaktionen, zumal man auch aus anderen Befragungen, die Banken werden ja auch im Banklending Survey immer befragt, wie ist die Nachfrage, wie erwarten sie, dass die Nachfrage sich entwickelt, und auch da war, und die Zahlen sind noch frischer als die Märzzahlen, die sind im April erhoben worden, die Aussage der Banken schon relativ klar, Nachfrage sehen wir eher ein bisschen kritischer, weil überall, egal ob Firmenkredite oder Baufinanzierung, jetzt diese gestiegenen Zinsen doch als Faktor genannt waren, der für die Nachfrage und die Standards und Konditionen relativ schwierig sind. Ja,
ja, aber ist denn das entsprechende Baufinanzierungsgeschäft, also Kauf und Verkauf von Immobilien, ist das genauso gestiegen oder ist es tatsächlich primär erstmal getrieben von der Prolongation der alten Finanzierung?
Doch, das ist eine super Frage. Und wenn du mal gerne einen Monat verschwenden willst, dann recherchier doch mal, welcher Anteil dieses Neugeschäfts auf Prolongationen entfällt und welcher auf echtes Neugeschäft. Wir haben darüber ja mal einen sehr großen Artikel, auch eine Analyse verfasst, fast schon ein Dokument des Scheiterns, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Viele Zahlen passen da nicht so ganz zusammen. Man kann das allenfalls schätzen, wie hoch der Anteil der Prolongation ist. Und ich will jetzt da mit der Raterei nicht anfangen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Ich glaube, man kann sagen, es gibt eine gewisse Erholung in der echten Immobilienfinanzierung. Aber weit unter dem Niveau früherer Jahre. Es gibt immer noch einiges, was in Bestand gemacht werden kann, selbst wenn die Neubauaktivitäten nicht mehr so der Hit sind. Aber ich kann es dir einfach nicht sagen. Und an einem gewissen Punkt muss man sagen, nee, sorry, ich kann auch nicht rumraten, in Anführungszeichen, wie es letztendlich ist. Ich glaube, Prolongationen sind ein ganz, ganz großer Faktor in diesem Neugeschäft und stützen auch, das kommt ja noch dazu, das Ganze über die nächsten Jahre. Aber wenn wir uns Baufi mal genau anschauen, dann höre ich an allen Ecken und Enden, dass in allen Banken und Plattformen wie verrückt an der Effizienz geschraubt wird, weil es heißt, ey, die Zeiten werden härter, der Wettbewerb wird härter, und wir hatten ja auch just diese Woche die Nachricht, Interhyp bestätigt im Wesentlichen, dass es so ist, nennt aber keine Zahlen, dass bei der Interhyp 10% der Stellen abgebaut werden sollen. Und wenn die Baufi da richtig fett kommen würde wieder und wenn auch das Prolongationsthema so fett tragen würde, dann glaube ich nicht, dass diese Effizienzdebatten so dominieren würden in diesem Baufi-Umfeld und dass die Interhyp auch nicht sagen würde, sorry, wir müssen jetzt einfach mal 10% der Stellen abbauen. Das gibt dir, glaube ich, ein gutes Indiz dafür, dass die Stimmung da nicht mehr ganz so gut ist und das Baufi-Geschäft nie wieder auf das Niveau der Niedrigzinsphase zurückkommen wird, so richtig. Muss man vorsichtig sein mit solchen absoluten Urteilen. Aber dass das Geschäft wirklich schwierig wird, auch gerade für die Genobanken und Sparkassen, die da unterwegs sind.
Ja, vor allem, wenn jetzt die Zinsen perspektivisch vielleicht sogar noch stärker steigen durch potenzielle Inflationsthematiken durch den Iran-Krieg. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wenn es Prolongationen sind, die ja zu extrem attraktiven Preisen damals die ursprünglichen Baufis abgeschlossen wurden, dann hat das natürlich auch massive Auswirkungen auf die Liquiditätssituation derjenigen, die in den Häusern
sitzen. Gerätst du jetzt in Trouble, weil du zu Kampfkonditionen abgeschlossen hast, ist auch eine Debatte, zu der es ganz viele unterschiedliche Thesen gibt. Ich glaube, es ist nicht so ein großes Thema und sehr viele Banken geben wir das auch zurück, dass es nicht so ein Thema ist. Zum einen, weil die Kreditvergabestandards auch vor 10 Jahren bei der Vergabe schon relativ streng waren. Da ist sehr viel reguliert worden, auch in den Jahren vorher, dass nicht jeder Halodri eine 100% Finanzierung bekommen hat, wie immer so gerüchteweise ventiliert worden ist. Und wir dürfen nicht vergessen, also in den letzten 10 Jahren, auch wenn das für den Kredit keine Rolle spielen darf, ist der Immobilienmarkt ja immer noch sensationell gelaufen in ganz weiten Teilen Deutschlands, in und um den Metropolen, in Großstädten, Kleinstädten, wenn ich nicht gerade in der Provinz oder in der Wegzugsregion wohne. Das heißt, ja, das verteuert sich, aber ich sitze ja dann auch meistens auf einem Asset, das wirklich ganz schön zugelegt hat im Wert letztendlich. Ja. Und auch das macht dann vielleicht den Umgang mit der deutlich höheren Zinslast, wenn ich jetzt nicht gerade komplett auf Kante finanziert habe, ein bisschen leichter, aber so komplett auf Kante finanzieren, haben halt auch wenige Leute vor 10 Jahren. Das haben die Banken halt auch nicht mitgemacht letztendlich. Ja. Das schaffen wir sogar ein positives Ende, ein optimistisches Ende. Ist doch gut, Jochen, oder?
Ja, also insgesamt. Wir haben doch tolle Zahlen von der Commerzbank. Wir haben insgesamt doch im Moment einen sehr profitablen Ausblick. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber unterm Strich sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall deutlich besser als so die aktuelle Lage und Stimmung am Markt ist.
Absolut, absolut. Dann danke ich dir für diese Woche, Jochen.
Dann mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.